Und bei dem Thema heute Menschenfischer sein, ich will gar nicht auf den Missionsbefehl zum Schluss kommen, sondern letztendlich unseren anderen Text auch mit euch nochmal angucken und mir nochmal die Jünger angucken. Die hatten ja Frust nach Karfreitag, Freude an Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Das waren echt krasse Wochen für die Jünger, die die erlebt haben. Jesus ist auf einmal weg und die haben sich die Frage gestellt, wie geht's jetzt weiter? Zurück ins Tagesgeschäft? Oder haben wir einen Auftrag? Haben wir eine Mission? Welche Botschaft haben die Jünger eigentlich für die Menschen gehabt? Eigentlich hatten sie ja gehofft, dass Jesus die politische Situation in Palästina komplett verändern würde, dass er ihr neuer König werden würde. Und nun war alles auf einmal ganz anders gekommen. Sie wollten Jesu Erhöhung sehen und erlebten Jesu Erniedrigung. Sie wollten seine Aktion sehen und erlebten seine Passion, seine Leidensgeschichte. Ja, natürlich hatte Jesus in den letzten Monaten so ganz komische Andeutungen gemacht, aber dass es so weit kommen würde, das hätten sie halt nicht vermutet. Im Stillen hatten sie ja sogar bei seiner Festnahme noch gehofft, dass er sich mit einem spektakulären Wunder irgendwie befreien würde und dadurch alle ziemlich Ehrfurcht vor ihm kriegen würden. Wenigstens vom Kreuz hätte er sich da befreien können. Irgendwie konnten sie schon verstehen, wenn die Vorübergehenden ablästerten und riefen, ha, erst spuckst du große Töne, willst sogar den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen und nun kannst du dich ja nicht mal vom Kreuz befreien. Warum hatte Jesus so vielen anderen Menschen geholfen und half nun sich selbst nicht? Für die Jünger war alle Hoffnung dahin, als sie Jesus mit den ausgebreiteten Armen am Kreuz hängen sehen haben, hilflos. Dem ganzen Spott, der ganzen Mittagssonne ausgeliefert. Alles umsonst, hatten vielleicht einige von den Jüngern gedacht und waren wortlos und enttäuscht nach Hause gegangen. Nun hängt also Jesus am Kreuz auf dieser Müllhalde Golgatha. Es war wirklich nichts Anziehendes an ihm, ein ganz schön harter Anblick, nichts für schwache Nerven, weil das Kreuz Jesu spiegelt ja keine romantische Sonnenuntergangsstimmung wider. Das Kreuz Jesu ist ja blutige Wirklichkeit gewesen. Jesus war tot und die Jünger waren ganz schön aufgeschmissen, ängstlich, zurückgezogen, planlos, leicht panikhaft. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Über 3 Jahre waren sie ja mit Jesus durch die Lande gezogen, hatten viel erlebt und erhofft und geträumt. Und nun war auf einmal alles vorbei. Der Fischer Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus erinnern sich, wie alles angefangen hatte. Und das ist unser Predigttext von heute, Markus 1, die Verse 14 bis 20. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus nach Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Die beiden waren im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Auch sie forderte er auf, ihm nachzufolgen. Da verließen sie ihren Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Es gibt eine große Not in unserer Gemeinde. Es gibt eine Not auf dieser missionarischen Ebene, dass es in dem Bereich des Missionarischen so stockend läuft, dass sich hier mal jemand bekehrt und da mal jemand bekehrt und wenn es viele sind, sind es vielleicht mal 10. Das ist eine große Not, vielleicht die größte Not in unseren Gemeinden. Und dieser Text sagt ganz unmissverständlich und redet ganz klar von einer völlig anderen Dimension, nämlich Menschenfischer zu sein. Und was erzählt man Menschenfischern als Menschenfischer für eine Botschaft? Natürlich das Evangelium. Warum Jesus für uns, für dich, für mich gestorben ist. Warum Jesus wieder auferstanden ist. Und was mir auffiel, und ich möchte uns das nochmal neu bewusst machen heute Morgen, wir haben einige Nöte. Aber die große Not ist, dass wir das, was das Missionarische angeht, aktuell nicht so die Durchschlagskraft haben. gerade nicht haben oder noch nicht so leben. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass hier steht, er will uns zu Menschenfischern machen. Also er will uns zu Menschenfischern machen, uns zeigen, wie wir Menschen für Gott auch gewinnen können. Jesus will das machen, er ist es. Und das ist so auffallend, hier steht, ich will euch Jüngern zu Menschenfischern machen. Nicht ich bitte euch, nicht ich wünsche mir von euch, dass ihr Menschenfischer seid oder werdet. Nicht ich wünsche mir, dass euch meine Not deutlich wird. Das ist in diesem Abschnitt nicht im Vordergrund, sondern hier ist einfach nur die Herausrufung, die ich letzte Woche oder vor zwei Wochen in einer Prophetie gehört habe, dass wir praktisch, ich hatte ja mal dieses Bild hier mit den Fußstapfen, ne? Also wo dann Jesus uns trägt, ja. Und eine Frau hatte die Prophetie, die hat gesagt, hey, ich habe dann nachts geträumt nochmal davon, von diesen Fußstapfen, und ich habe gesehen, dass Jesu Fußstapfen, wo der nur noch alleine geht, dass überall in der Wüste, also die war aber dann in der Wüste unterwegs, dass da überall so Grashalme rauswachsen, also dass da Frucht entsteht. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, hey, ich würde auch gern so Fußstapfen hinterlassen. Und Jesus hat dann gesagt, ja, dann guck mal genau. Und dann hat die Person genau geguckt und dann waren so ganz kleine Mini-Fußstapfen daneben von ihr, wo dann auch Gras gewachsen ist. Und ich dachte, hey, ja, das ist ein spannendes Bild, ja. Also, dass durch unser Gehen mit Jesus, durch unsere Nachfolge von Jesus, die kleinen Fußstapfen gingen immer hinter Jesus dann so her, dass dadurch wirklich auch Frucht wächst. Komm, folge mir nach und ich will dich zu einem Nachfolger, zu einer Nachfolgerin machen. Du brauchst nicht probieren, du brauchst dich nicht abrackern, ist die Botschaft hier. Und es ist ein ganz einfacher Satz und ihr wisst ja, ich predige normal nicht in konzentrischen Kreisen, heute versuche ich das mal, weil es so wichtig ist. Und es lohnt sich, den auch so einfach zu lesen. Wenn Jesus sagt, ich werde einen Menschenfischer aus dir machen, dann lohnt sich das, diesen einfachen Satz auch so anzunehmen. Ach Jesus, ja, du wirst das machen. Da freue ich mich aber, Jesus, dass du das machen wirst. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie du das machen wirst bei mir. So ein einfacher Satz, aber was für eine Dynamik. Und überall finden wir dieses Prinzip in der Bibel wieder. Gott, er ist der Schöpfer, er ist der Geber, er ist der Vollbringer, er ist der Vollender, er ist der, der das umsetzt, er ist der, der das tut. Und überall, wo wir auf uns gucken, fällt mir auf, wo wir auf unsere Gruppen gucken, wo wir auf unsere Gemeinden gucken, wo wir auf unsere Durchschlagskraft gucken, da merken wir, dass da ganz viel Kampf ist oder auch ganz viel Krampf ist oder ganz viel Anstrengung. Und wenn das so ist, dann glaube ich, beachten wir zu wenig, was Jesus uns gesagt hat. Ich werde machen, dass du ein Menschenfischer bist oder wirst. Das wird in anderen Worten ausgedrückt in der Bibel, nicht in deiner Kraft, nicht in meiner Kraft, sondern in Gottes Kraft wird es geschehen. Er wird es machen, er trägt dafür Sorge. Das erstens war, also er wird es machen, Jesus wird das machen. Und das Zweite, was dann ganz klar gesagt wird, beschrieben wird, ist, wozu er machen wird, nämlich zu Menschenfischern. Und ich will das besonders betonen, wenn wir Christ geworden sind, ist das ja nicht das Ende von unserem Leben. Dann ist das nicht das Ziel, dass wir Christ sind, dass wir ziemlich glücklich sind oder sehr erfüllt sind oder überglücklich. Das ist nicht das Ziel. Wenn jemand Christ geworden ist, dann ist auch nicht das Ziel, dass er nun Frieden mit Gott hat. Das ist ganz wichtig, dass jemand Frieden mit Gott hat. Aber wenn jemand Christ geworden ist, dann hat er ja nur ein Ziel, nur eine Berufung, nur eine Beauftragung und die hat Jesus den Jüngern hier gegeben und die gleiche gibt er uns sofort in diesem Augenblick, wenn wir Christ geworden sind. Nämlich, jetzt bist du Christ und jetzt sollst du Menschenfischer werden. Jetzt sollst du Menschen gewinnen für mich. Wenn wir in dieser Nachfolge, in dieser Lebensgemeinschaft stehen, dann gilt uns ja diese Verheißung, dann gilt uns auch diese Beauftragung, diese Berufung, wir sollen jetzt Menschenfischer sein. Nicht wir sollen Angler sein. Ja? Ein Angler ist ja jemand, der entweder weil er ganz viel Zeit hat oder weil er ganz viel Freude daran hat, sich zu entspannen, angelt und in aller Ruhe guckt, welchen schönen Fisch ziehe ich denn heute aus dem Wasser. Aber das hat Jesus nicht gemeint. Er hat gesagt, Menschenfischer werden, richtig intensiv, das soll unser ganzer Beruf sein. Das soll unsere ganze Aufgabe sein. Jesus möchte, dass die Jünger alles stehen und liegen lassen und ihm nachfolgen und jetzt einen anderen Beruf annehmen. Nicht mehr dieses Fische fischen, sondern Menschen fischen, ein ganz anderer Beruf, ein neuer Beruf, eine neue Lebensaufgabe, die er ihnen gibt, dass sie Menschen fischen. Und oft leben wir Christen ja in der Form, dass wir Christ geworden sind oder von Berufswegen Bankkaufmann oder Bankkauffrau oder Friseurin oder Schreiner. Und nun kann ich ja probieren, als Schreiner so gut wie möglich missionarisch zu leben, dass ich dann überlege, wie kann ich das denn jetzt umsetzen? Und dann gelingt das mir mal besser oder mal weniger gut, aber das ist nicht das, was Jesus hier meint. Jesus meint, komm, folge mir nach, du kriegst jetzt einen neuen Beruf, eine neue Aufgabe und du und ich, wenn wir dann im Alltag stehen, dann ist unser Beruf, unsere Aufgabe, unsere eigentliche Aufgabe nicht die, dass wir Schreiner sind oder dass wir Kaufmann sind oder irgendetwas anderes, sondern dass ich ein Menschenfischer bin. Ich bin also dort in diesem Friseursalon und meine Aufgabe ist es, Menschen zu fischen. Natürlich muss ich das andere auch tun, ich muss auch die Haare schneiden, aber die Blickrichtung ist eine völlig andere in meinem Leben. Dass ich sage, Gott hat mich hier hingestellt, weil ich Menschen fischen soll. Ich darf das andere nicht lassen, aber die Blickrichtung ist so entscheidend. Und dann kann ich nicht als Religionslehrerin denken, ich muss auch alle anderen Religionen vermitteln, hoffentlich nehmen die beim Christentum was mit, hoffentlich verstehen sie da was, das wäre zu wenig. Sondern dann steht man da in seinem Beruf und die Berufung ist, Menschen zu fischen und dann muss ich des Gesetzes wegen vielleicht auch die anderen Dinge vermitteln, aber ich muss von meinem Herzen sicher sein, das, was ich will, natürlich ist, Jesus zu vermitteln, ich möchte Menschen für Jesus gewinnen. Egal, wo ich stehe, egal in welchem Arbeitsfeld, egal an welchem Platz. Dass ich nicht nur sage, ich will so gut wie möglich, sondern dass das so ins Bewusstsein, so in Fleisch und Blut übergegangen ist, mein Beruf, meine Daseinsberechtigung hier nicht nur am Arbeitsplatz, sondern überhaupt auf dieser Erde ist, dass Menschen für Jesus gewonnen werden sollen. Das ist meine Berufung, das ist mein Auftrag. Das ist wirklich im Sinne dieser Ausschließlichkeit hier gemeint. Andere Bilder beschreiben die gleiche Blickrichtung, zum Beispiel du sollst Licht sein oder du sollst Salz sein. Das Salz soll das ganze Wasser durchsalzen. Das Licht soll da, wo das Licht, wo es dunkel ist, den ganzen Raum erhellen und vertreibt dann wirklich die Dunkelheit. Und so sollen wir, wenn wir auf dieser Erde sind und Christen sind, als Menschenfischer so einen Einfluss nehmen und in dieser Berufung stehen. Und die Jünger wurden ja dann solche Menschenfischer. Sie wurden solche Missionare für Gott. Petrus wurde der erste Leiter der ersten Gemeinde. Sein Nachfolger war Jakobus. Und Petrus hat viele Menschen für Jesus gewonnen und auch die Apostel und auch die ersten Christen. Sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Sie haben die Welt für Christus gewonnen. Und jetzt könnte man ja darüber nachdenken, was für Leute hat sich denn Jesus da ausgesucht? Hat er sich Leute ausgesucht, die so ein ganz bestimmtes Gabenspektrum hatten, dass sie auch wirklich Menschen fischen konnten? Hat er besonders Befähigte ausgesucht und ihnen dann solch einen Auftrag gegeben? Hat er nicht. Wenn man sich das genau anguckt und wenn man sich das auch wieder bewusst macht, dann kann man feststellen, das waren Allerweltsleute, die Jünger. Keiner von denen war besonders begabt. Keiner von denen hatte eine besondere Stellung. Keiner von denen war besonders auffällig. Keiner von denen hatte auch nur annähernd irgendwie eine Karriere vor sich. Nichts Besonderes war an ihnen zu sehen. Es waren ganz normale Leute. Und Jesus hat eben nicht einen Gabentest genommen und geguckt, wer erfüllt denn jetzt die Kriterien, irgendwie Menschenfischer zu sein, sondern Jesus hat in seine Nachfolge berufen und beauftragt in der Weise, die ich gesagt habe, ich mache dich jetzt zu einem Menschenfischer. Wenn Jesus das hier sagt, ich werde machen, dann ist das der gleiche Wortstamm, den wir im ersten Buch Mose finden, als Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Das ist der gleiche Wortstamm im Urtext. Jesus macht das, Gott macht das. Und was dann auffällig ist, ist, dass er etwas macht, etwas ganz Neuartiges, etwas in seiner Qualität. Er schafft was Neues und so hat er die Möglichkeit gehabt, ganz allgemeine, ganz normale, ganz durchschnittliche Menschen auszusuchen. Und dann ist es gar nicht wichtig, dass ich irgendwas vorher mitbringen muss. Das hat Jesus aus ihnen gemacht, ganz neu. Also wenn wir Christen werden, dann heißt das ja auch, wir werden eine ganz neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sieh, was Neues ist geworden. Da spielt also Begabung erstmal keine große Rolle. Es kann dann sein, dass wir als Menschenfischer an unterschiedlichen Positionen stehen, in dem Aufgabenfeld des Menschenfischers. Jesus hat also nicht von vornherein besonders gute, besonders fähige, besonders begabte Menschen ausgesucht, sondern ganz normale Leute. Und deswegen, glaube ich, können wir uns so gut da auch hineinfühlen oder hineinfinden, weil wir wissen, wir sind in der Regel auch nur ganz normale, ganz durchschnittliche Leute. Und das ist gar nicht so schlimm, sondern das ist gut so. Abraham Lincoln hat das mal gesagt, Gott muss die einfachen Menschen besonders lieb haben, denn er hat so viele von ihnen geschaffen. Ja. Und es lohnt sich, sich das bewusst zu machen. Ja, ich bin ganz normaler, ich bin vielleicht hier ein bisschen begabter wie andere oder da, aber ja, ziemlich normal, ziemlich gewöhnlich, ziemlich durchschnittlich, aber das reicht. Es reicht aus, um diesen Auftrag zu erfüllen, nämlich Menschen für Jesus zu gewinnen. Weil er aus mir ja was ganz Neues macht, weil er mich zum Menschenfischer macht. Nicht ich muss überlegen, wie kann ich das umsetzen, was kann ich wie, wo am besten damit tun. Nein, ich kann es Jesus überlassen. Er hat das gesagt, er kann das auch tun. Ich muss nur offen dafür sein und sagen, Herr, sende mich. Ja? Schick mich heute zu den Menschen, denen ich das sagen soll oder Gutes tun soll oder die WhatsApp schreiben soll, die du mir aufs Herz legst. Wenn Jesus mir sagt, folg mir nach und ich mache dich zu einem Menschenfischer, dann bedeutet das ja, wenn wir keine Menschenfischer werden oder sind, dass ja dann da irgendwas schief liegt, daneben liegt, dass da irgendwas noch nicht stimmt. Also wenn man dann nur ein Angler ist oder vielleicht noch nicht mal so einer, dann muss man feststellen, irgendwas ist nicht übereinstimmt mit dieser Beauftragung, die ich habe. Und die Frage ist, was stimmt denn nicht? Stimmt es nicht, dass Jesus das nicht macht? Also liegt es an ihm oder hat er sich inzwischen anders entschieden? War das nur ganz am Anfang im Neuen Testament so? Ich glaube, ich muss das nicht näher ausführen, das ist nicht so. Es liegt nicht an ihm, es liegt an uns. Und ich möchte jetzt zum Schluss dir einfach noch ein paar Dinge erwähnen, die uns hindern können, weshalb Christen, weshalb auch Gemeinde noch nicht auf diesem Weg zu den Menschenfischern geworden ist, wie wir Jesus hindern, dass er uns zu solchen macht. Was sind solche Hinderungsgründe? Das erste ist Fischer mit Menschenfurcht. Das war ja bei den Jüngern zuerst auch so. Sie haben vorher ziemlich viel Menschenfurcht gehabt. Petrus hat Jesus verleugnet aus Menschenfurcht. Petrus hat sich nicht getraut und so haben sich die anderen Jünger auch nicht getraut und überlegt, ach komm, wir gehen lieber wieder zurück in unseren alten Beruf. Und sie haben sich dann erst später, haben sie dann diese Menschenfurcht abgelegt und waren dann sehr erfolgreich. Sie haben dann keine Angst mehr gehabt vor Ablehnung, vor Menschen, sondern sie haben es riskiert, von Menschen abgelehnt zu werden. Und das hat Früchte getragen und das hat Gott gebraucht. Das war ein ganz wesentlicher Bestandteil dafür, dass aus denen wirklich Menschenfischer geworden sind. Sie haben aufgehört, ihre eigene Ehre, ihre Anerkennung, ihr Leben zu suchen. Sie haben es riskiert, dass man sie umbringen wollte, verachtete, verfolgte. Ich komme ja gerade von der Pastorenkonferenz von uns von Kishona zurück und da haben wir einen Referenten gehabt, der hat die Frage gestellt, was ist unaufgebbar für eure Gemeinde, für dich auch als Christ, in der Zeit, wo alles sich verändert? Da ging es um Wandel von Gesellschaft. Und er hat gesagt, wofür nimmst du wirklich in Kauf, auszuwandern aus Deutschland? Wofür nimmst du in Kauf, dass Menschen dich blöd angucken, dass Menschen dich blöd behandeln, ja? Wofür nimmst du in Kauf zu sterben? Ja, für die Tauffrage war es nicht. Ja. Also das gab es früher mal, da sind Leute für gestorben, würde ich jetzt nicht mehr. Aber es gibt Dinge, da bin ich bereit, auch was zu sagen, nee, bis hier noch nicht weiter. Das ist die Grenze, die wir als Gemeinde oder die wir persönlich haben. Das war eine ganz spannende Frage, die wir natürlich auch mal in der Gemeinde stellen können. Was ist der wesentliche Bestandteil unseres Glaubens, den wir nicht bereit sind aufzugeben? Und die erste Gemeinde, die ersten Christen waren ja verfolgte Christen und wir haben heute mehr verfolgte Christen in der Welt wie je zuvor. Und sie haben diese Menschenfurcht wirklich abgelegt. Und sie haben sich dafür entschieden, das zu leben mit aller Konsequenz, ja sogar mit der Konsequenz, ihr Leben zu verlieren. Und Jesus hat das gebraucht. Und da ist die Frage wieder an uns, lässt du zu, dass er aus dir einen Menschenfischer macht? Lassen wir die Ablehnung von Menschen zu? Riskierst du das? Oder nimmst du dich lieber in Schutz am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Bäcker, auf Partys und verhinderst du vielleicht dadurch, dass du Menschenfischer wirst? Es gibt ja so viele Situationen, wo das durchleuchten kann, wo man sich dann doch zurückzieht, wo man sich dann doch in Schutz nimmt, wo man doch vorsichtig ist, wo man doch lieber so ein bisschen drumherum redet, ja? Und Jesus möchte, dass wir diese Menschenfurcht ablegen, wir als Gemeinde, du als Person. dass wir das zulassen und dass Jesus durch uns handelt. Und dann kann da ganz viel draus werden, dann kann Jesus dich gebrauchen. Leben wir unser Christsein in der Öffentlichkeit so aus, frage ich mich. Beziehen wir Stellung? Das ist auch für mich in der Allianz immer wieder eine Frage. Müssen wir nicht als Allianzgemeinden auch wirklich Statements in der Presse veröffentlichen zu Themen, die uns angreifbar machen, wo wir richtig Ärger kriegen, wo wir Demonstranten hier vor der Tür haben? Müssten wir das nicht tun? Beziehen wir Stellung? Stehen wir zu unseren Glaubensüberzeugungen? Das soll keine Kritik sein, das soll uns ermutigen. Ja? Das soll als Ermutigung gemeint sein. Wenn wir uns nicht fürchten, wenn wir uns aufhören zu fürchten vor den anderen, dann kann Gott das gebrauchen und dann kann Gott durch dein Leben andere Leben verändern. Und das Zweite ist, Fischer mit Minderwertigkeitsproblemen und zu Kleingläubigkeit häufig. Das Zweite, was bei den Jüngern auffällt, ist, dass sie vorher, als sie noch nicht Menschenfischer waren, doch Fischer waren mit Minderwertigkeitskomplexen, also mit Minderwertigkeitsproblemen. Also Leute, die sehr stark auf sich geguckt haben, Leute, die nicht so sehr auf Jesus' Möglichkeiten geguckt haben. Das waren Leute, die aus ihrer eigenen Kraft gelebt haben, die aus ihrer eigenen Kraft gearbeitet haben. Und das meine ich mit Minderwertigkeitsgefühlen. Dass man einfach auf sich runterguckt und dann merkt, ich bin doch so wenig begabt und das reicht doch nicht aus. Wie soll das denn gelingen? Und so war das auch bei den Jüngern und wird nach Ostern und an Himmelfahrt nochmal ganz deutlich, da war für sie dann auf einmal Endstation. Jesus hat ihnen alles gegeben, Jesus hat ihnen alles mitgegeben und die haben überlegt und guckten an sich runter. Jesus war weg, die waren nur noch alleine da, was soll denn jetzt werden? Alles vorbei. Ach komm, dann gehen wir zurück in den alten Beruf oder verstecken uns. Das meine ich mit Minderwertigkeitsproblemen. Sie haben auf sich geguckt, sie haben auf ihre Unzulänglichkeit geguckt. Jesus war weg und damit war für sie alles vorbei. Und das ist ja auch bei uns so schnell möglich, dass du auf dich runterguckst und sagst, ah, das ist doch alles irgendwie gar nicht möglich, dass wir jetzt hier Monshausen und Gladenbach missionieren und Menschen gewinnen. Ach, das würde ich ja gerne, aber wie sollen wir das denn schaffen? Ich weiß, ich bin doch kein Ulrich Pazani, ich bin doch kein Bill Heibels, ich bin doch kein Paulus. Ich weiß doch dieses oder jenes nicht, ich kann mit Leuten nicht so gut reden. Ich weiß doch, dass ich nicht diese Frau bin, die in Indien oder Afrika solche tollen Erlebnisse hatte, die jetzt hier Zeugnisse erzählen könnte. Ich weiß, dass ich doch nicht diese Person bin oder jene. Und die Frage ist, die ich dir heute Morgen stelle, guckst du an dir runter oder guckst du auf Jesus? Und dann haben die Jünger nach Pfingsten gelernt, das zu tun und die haben das auf einmal umgesetzt und Gott konnte die dann ganz anders gebrauchen, weil sie auf Jesus geguckt haben. Sie haben nicht mehr auf sich geguckt, auf ihre Begabung, sondern die haben dann gesagt, ja, das stimmt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das andere kann ich dir geben, das, was Jesus hat, im Namen Jesu steh auf. Ich habe das nicht, im Namen Jesu steh auf. Und das hat Gott gebraucht und das konnte Gott gebrauchen. Warum kann Gott Leute, die auf sich gucken, nicht wirklich gebrauchen? Weil diese Menschen ganz, ganz vorsichtig, ganz zaghaft, also mal im Bild gesprochen, ihre Netze auswerfen. Und die sind dann bei allem ganz zurückhaltend, weil sie sagen, naja, wir wollen mal sehen, ob da ein Fisch drin ist. Ich war jetzt gerade bei einer Evangelisation, da habe ich vorher gesagt, ja, wie groß ist denn das Gebetsteam und das Seelsorgeteam nach dieser Evangelisation? Über 1000 Leute waren da. Ja, nee, das haben wir gar nicht. Ich sage, ja, warum evangelisieren wir denn dann? Ja, also wir erwarten nicht, dass da was passiert. Sag ich, Leute, dann brauchen wir es nicht zu machen. Ja, das versteh ich nicht, sowas. Ja. Also ganz vorsichtig, zaghaft die Netze aufwerfen. Naja, wollen wir mal gucken, ob da ein Fisch drin ist. Und dann werfen sie vielleicht nur eine Angel aus, ganz vorsichtig. Sie können gar nicht groß denken, weil sie ja nur in ihrer Kraft stehen. Weil sie nicht mit den Möglichkeiten von Gott rechnen. Jemand, der allerdings mit Jesus rechnet, der von Jesus alles erwartet, der kann ganz anders vorgehen, weil er weiß, hey, da gibt's Möglichkeiten ohne Ende. Der kann ganz anders beten. Der kann tatsächlich beten, Herr, rette doch Hessen, nicht nur Monshausen, rette ganz Hessen. Dann kannst du die Netze großflächig auswerfen, weil du weißt, ich bin ja gar nicht dafür zuständig. Es ist ja Jesus. Jesus kann das. Und dann kannst du um viel beten in deinem Leben und dann kannst du auch viel erwarten. Und das ist dann so wichtig, dass wir dann nicht mehr in unserer Selbstbegrenztheit leben, dass wir nicht mehr auf uns gucken, nicht einen einzigen Augenblick, sondern permanent auf Jesus gucken und sagen, Jesus, mit dir ist alles möglich. Und das Letzte ist pessimistische Fischer, die zu viel grübeln. Jesus will uns zu Menschenfischern machen, er will das tun. Und wir brauchen eigentlich nicht überlegen, wir brauchen eigentlich nicht grübeln und analysieren, sondern das ist unsere Aufgabe. Brauchen wir gar nicht lang drüber zu reden. Ja? Aber du kannst ihn hindern, dass er dich zu einem Menschenfischer macht, indem du in einem Pessimismus lebst, in der Frustriertheit lebst, in gewisser Hinsicht in der Depression lebst, so wie die Jünger das auch gemacht haben. Die haben nicht nur auf sich geguckt, sondern die auch, als sie auf Jesus geguckt haben, gesagt haben, naja, Jesus ist jetzt im Himmel und was er anscheinend vorhatte, wird er ja jetzt nicht mehr vollenden, wird er nicht mehr erfüllen. Und so waren sie pessimistisch, enttäuscht, frustriert in dieser ersten Phase. Und die haben dann später erst nach Pfingsten gelernt, pure Optimisten zu werden, ganz dreiste Optimisten. Und Gott konnte genau das gebrauchen. Da konnte er sie wieder einsetzen. Da war dann Petrus im Gefängnis eingesperrt in der Todeszelle. Und was hat er gemacht? Er hat gejubelt, er hat sich gefreut, er war optimistisch. Klar wusste der war ja nicht blöd. Ich kann sterben. Ich weiß doch, was hier abgeht. Natürlich wusste der das. Aber wenn ich sterbe, wird das trotzdem zum Besseren dienen. Und die Gemeinde, sie hat gebetet und gekämpft und die waren nicht frustriert, ach, jetzt ist unser Leiter auf einmal verschwunden, jetzt ist das zu Ende, sondern die waren optimistisch. Gott ist noch im Spiel, egal ob der im Todestrakt sitzt oder nicht. Und es ist so leicht, bei negativen Erfahrungen, bei mangelnden Durchbrüchen pessimistisch zu werden. Und es ist besonders leicht für uns Deutsche, zurückhaltend zu werden, analysierend zu werden, auch so ein bisschen depressiv zu werden, nicht mehr wirklich was zu erwarten. Aber es ist wichtig, optimistisch zu sein, auch als Gemeinde, auch als du als Christ. Ein Christ kann nie optimistisch genug sein, niemals. Wenn wir beten in seinem Willen, wenn wir beten in seinem Namen, wenn wir für eine Bekehrung von einem Menschen beten, dann können wir gar nicht so viel Optimismus investieren, wie es nur geht. Ja, natürlich ist das sein Wille. Natürlich rechne ich damit, dass Gott denjenigen anspricht, dass er den vor die Entscheidung stellt. Darauf vertraue ich einfach mal. Lass uns doch erstmal abwarten, mal sehen, was Gott draus macht. Mal abwarten, ich bin gespannt. Herr, sende Mitarbeiter in deine Arbeit. Herr, lass wirklich Menschen unruhig werden. Stell Menschen vor diese Frage. Die müssen es zum Schluss selbst entscheiden. Aber hey, lasst uns das bebeten. Sie ist nicht tot, auch wenn man, sie ist nicht tot, auch wenn man nicht sieht, ja, in der Bibelstelle. Diese Haltung, wir können nie optimistisch genug sein. Pessimismus ist Sünde für einen Christen. Ein pessimistischer Christ, der rechnet nicht mit Gott. Der sagt sich, das war vielleicht mal sein Wille, aber dann ist jetzt irgendwie, wahrscheinlich ist das doch nicht mehr Gottes Wille. Der verändert Gott, der versucht, ihn irgendwie anders darzustellen, als er ist. Aber Jesus sagt, ich bin derselbe gestern und heute und ich lüge nicht und ich bin die Wahrheit. Und von daher können wir sagen, ach ja, Jesus kann irgendwas nicht, sondern Jesus wird das auch tun. Jesus kann Durchbrüche erschaffen. Ein Optimist ist jemand, der einen Pessimisten heiratet. Und deswegen sollte in allen Aktionen, in allen Gebeten, in allen Dingen, die wir machen, das so durchleuchten. Auch als Gemeinde, Herr Jesus, das ist doch dein Wille. Und wenn das dein Wille ist, dann rechne ich damit, auch wenn meine Erfahrung dagegen spricht. Dann erwarte ich das einfach mal, dann glaube ich das einfach mal, dann bete ich darum, dann stecke ich die Pfosten weit, dann werfe ich die Netze aus und nicht nur eine Angel. Dann rechne ich erneut mit deinem Eingreifen, auch wenn 5 Jahre nichts passiert ist. Ich höre auf, dann pessimistisch zu sein, ich werde optimistisch und ich glaube, Gott kann das gebrauchen, Gott kann was daraus machen. Und das ist damit auch möglich wird, dass ich und du zu Menschenfischern werden. Die Jünger haben auch nicht gefragt, ach Jesus, wird dir das gelingen? Ist das wirklich so? Sondern die haben buchstäblich alles stehen und liegen lassen und sind Jesus einfach nachgefolgt. Ja, Jesus, wenn du das sagst, weißt du was? Dann wird das bestimmt auch gelingen, denn du hast die Power dazu. Amen.